Wieder mal hier sein zu dürfen, ein großes Vorrecht, eine große Ehre. Also es ist ja so, dass er ein Dreivierteljahr circa hier ist, dass ich das letzte Mal hier sein durfte. Und irgendwie ist das so, ich weiß auch nicht, wie das kommt. Ich liebe es vom Herrn. Also es kommt mir so vor, als würden wir uns schon ewig kennen, obwohl ich ja die allermeisten gar nicht so kenne, also eigentlich nur ganz wenige. Aber es ist so wie eine zweite Heimat, obwohl ich, ja, also das nur einmal hier war. Und dann, wenn wir mal so telefonieren, dann ja, und wie geht's denn? Und wie ist es in der Gemeinde? Also irgendwie so, dass da so vom Herzen her sehr viel Anteil da ist, so von meiner Seite für euch. Und ich mich an eurem Wachstum mit freue und so gehört habe. Dass ich weiß nicht, wer das erinnert, so das Thema von der letzten Predigt oder was mir der Herr so aufs Herz gelegt hat, für euch so Einigkeit war. Und dass auch so die Entwicklung dahin gegangen ist, dass eben mehr Einigkeit, noch viel mehr Einigkeit so zusammenwachsen, so der Herr geschenkt hat im letzten Jahr. Auch diesmal, also ich habe ja im Grunde genommen keine Ahnung von Predigen und weiß auch da also nicht so viel von. Habe ich gedacht, naja, und Zeit habe ich sowieso nicht jetzt so Predigt vorzubereiten. Und ich sagte, Herr, bitte auch diesmal, also sprich du, was ist dir wichtig, was ich heute hier so ein bisschen als Thema oder als Fokus so bringen darf. Und dann hat er wieder gesprochen. Das war ja letztes Mal auch so. Das war so ganz klar so ein Hineingesprechen und diesmal auch. Und zwar hat er mir so gesagt, was im Grunde auch mit meinem Erfahrungsschatz so einhergeht, in Einklang ist. Er sagte so, in euren Zielen seid ihr euch einig, aber vergesst nicht, ich liebe euch ganz doll, vergesst nicht auch so das Alltägliche zu sehen. Und das Alltägliche ist im Grunde genommen das, ich habe dann also noch sehr viel nachgefragt, was es dann im Einzelnen ist, das geht darum, die Nachbarn, Bekannten, Arbeitskollegen mit hineinzunehmen ins Wort, sagen wir mal.
Darf ich was sagen? Ist das so besser?
Nee. Ja, das auch, aber wenn du eine Stufe hochgehst, dann sehen
okay, also, ja, ich mache immer gar nicht so hochstehen, da komme ich mir so ein bisschen abgehoben vor, das ist gar nicht so mein Stil. Also, okay, ich hoffe, das ist jetzt so in Ordnung und auch mit dem Mikrofon, das muss immer so, gut. Also, dass man halt da, wo man steht und geht, einen Job hat. Also das muss ich mir auch selbst, Gott sei Dank, nicht so oft sagen, weil ich erlebe es halt jeden Tag. Aber wir haben einen Auftrag und der Auftrag ist, die frohe Botschaft unseres Herrn weiterzugeben, da wo wir stehen und gehen, quasi auf Schritt und Tritt. Und wir haben ja so viele Ideen so über unser Leben und wie das so sein soll, auch für zum Beispiel Gemeindewachstum oder das geht auch um den Neubau oder wie das denn nun sein kann und wie man das alles bündelt, die Ressourcen und die Bewilligung bekommt oder mit der Praxis oder was es auch im Einzelnen ist, auch für das persönliche Leben. Und diese Ziele sind immer so ganz toll und ganz prima und der Herr hat es uns auch aufs Herz gelegt, sonst würden wir gar nicht davon dran denken unsere Energie und Zeit dafür investieren. Aber es geht eben auch darum, dass man, wenn man hier zum Beispiel sitzt oder sonst irgendwo, dem Nachbarn irgendwie doch mitteilt oder versucht, ein Gespräch anzuknüpfen, was es auch immer ist. Natürlich ihm da nicht einen überzubraten, aber irgendwie ihm mitzugeben, dass der Geist Gottes doch ein komplett anderes Leben, genau genommen das Leben ist, da wo wir sind und meine Erfahrung auch ist, davon will ich jetzt ein bisschen mehr erzählen, dass die Bereitschaft in der Regel auch viel größer ist von Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen, ihn anzunehmen oder sich etwas erzählen zu lassen, davon an den Erfahrungen teilhaben zu lassen und es auch auf ihr Leben zu übertragen oder sich, ja, das ist wie eine Saat dann in ihrem Herzen dann irgendwann aufgeht und sie ihr Leben Jesus übergeben. Das gilt es wirklich praktisch zu üben, könnte man sagen, weil es ist ja nicht so spontan so, dass man sagt, ach so, und übrigens, was ich noch sagen wollte, wenn man im Bus sitzt, Jesus liebt sie und es wäre gut, wenn sie ihr Leben Jesus übergeben. Das ist also kurz zusammengefasst. Aber wie das jetzt im Einzelnen ist, wie man jetzt dieses Gespräch anfängt, das ist immer situationsabhängig, da dürfen wir uns Weisheit schenken lassen. Es sollte aber unser tägliches Gebet sein, weil Jesus hat ein Retterherz und das hat er in unser Herz gelegt. Und es kann sein, dass wir das vielleicht jetzt nicht so dramatisch empfinden, so also als eine brennende Not, wenn wir über die Straße gehen, dass jeder errettet werden möge. Aber Fakt ist, wenn wir ihm das Wort Gottes nicht bringen, dann geht er verloren. Und verloren heißt, wir finden ihn im Himmel nicht wieder, er geht in die Hölle. Das muss man sich mal vorstellen. Also ich meine, der Herr hat mir auch mal Gnade geschenkt und mir im Geiste ganz deutlich gezeigt, was es heißt. Und es ist ganz, ganz schrecklich, also da in diesen Feuersee hinein zu geraten. Und besser ist, dass es nicht so passiert. Und wir haben die Aufgabe, das den Menschen zu bringen. Wir haben die Aufgabe, ein Licht in der Welt zu sein. Und das Salz auf dieser Erde. Und das ist ein unglaubliches Vorrecht, weil, preis den Herrn, wir müssen es nicht aus unserer eigenen Kraft tun, sondern der Herr ist mit uns. Das gilt hier für jeden. Also man könnte sagen, also für den Nachbarn und für sich selbst, also kann man sich immer selbst sagen, der Herr ist mit mir und mit dir und du musst es nicht selbst machen. Aber wenn du es nicht machst, macht es keiner. Vielleicht hat dieser Mensch dann auch mal die Gnade, dass er einen anderen findet, der ihm von Jesus erzählt. Aber es ist auch unser Job und wir werden dann auch gefragt werden, ob wir das gemacht haben, was der Herr uns aufs Herz gelegt hat. Also es ist nicht nur dieses Geschenk des ewigen Lebens, dieses Geschenk der Errettung, diese Gnade der Freisetzung und Erlösung, sondern es ist auch die Aufgabe, das Reich Gottes zu bauen. Und wer sich daran erinnert, ich hatte damals ja so ein paar, man könnte sagen, so Empfehlungen so mal in den Raum gestellt. Also ich erzähle mir das immer selbst und bemühe mich daran zu halten. Also dass ich eigentlich beten sollte ohne Unterlass, auch wenn ich gar nichts fühle und auch wieder, preis den Herrn, er ist nicht abhängig von unserem Gefühl, wie es uns geht. Also zum Beispiel, ob man jetzt erkältet ist oder sonst irgendwas, sondern was ihn interessiert, was er will, ist unser Herz und unser brennendes Verlangen, ihn an die erste Stelle in unserem Leben zu setzen und nicht nur an unser Leben, sondern auch eben in die Welt zu bringen, nicht? Das Licht in die Dunkelheit geht. Und ihr seid ja alle also strahlende Lichter und das braucht die Welt. Und die Welt braucht uns. Und das heißt, wir sind, das muss man, also, ne, wenn man morgens aufwacht, ich bin das Licht und ich muss dahin. Ein Freund, ein Bekannter, ein Bruder in unserer Hausgruppe, der hat das mal sehr schön erzählt. Der sagt, wir sind immer zum Brunch eingeladen und das ist immer ganz doof, weil die trinken da immer so viel Bier und dann wird's laut und es ist unangenehm und zieht sich dann hin bis in Nachmittag, Samstags. Und jetzt haben sie uns wieder eingeladen, hatten sie uns wieder eingeladen und wir wollten da nicht hingehen und dann, man kann auch seine Ruhe haben. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, weißt du was? Wir sollen auch Licht sein. Und dann gehen wir da, nein, gerade deswegen, wir gehen dahin. Und dann haben sie auch dafür gebetet und so. Und es war auch, also wie sie erwartet hatten, ganz schrecklich und es war ganz unangenehm und eigentlich wollten sie schon längst nach Hause. Und auf einmal, und das ist eben das Wunderbare, schenkt der Herr dann Gnade und die Gelegenheit, dass er dann ein Gespräch in den Raum gestellt hat, das über Jesus ging, waren sofort so mitten im Thema, dass sie dann sagten, ja, dann, in den Gottesdienst könnte man ja auch mal wieder gehen. Ja, dann kommt doch morgen mit, in Sonntagmorgen, in die Elim, da in die Pfingstgemeinde in Hamburg, wo wir ja sind in der Gemeinde. Dann guckt euch das doch mal an. Und dann, ja, okay, können wir machen. Sind die also mitgekommen in einem Feld, wo man eigentlich gar nicht gerne hingeht als gläubiger Mensch, weil es ist eben, wie gesagt, nicht so lustig so in der Welt oftmals. Und dann war das Resultat nach diesem Gottesdienstbesuch, dass diese Bekannten dann zu ihnen sagten, übrigens, wir wollten mal fragen, ob ihr dann nächsten Sonntag da auch wieder hingeht. Also macht nichts, wenn ihr nicht hingeht. Also wir gehen auf jeden Fall hin. Ne? Wir wollten nur fragen, ob ihr, weil das war ja so fantastisch da. Und es waren zwei Menschen, die sich auf dem Weg zu Jesus begeben haben, nur weil die wiederum gesagt haben, ach ja, stimmt ja, es war ja Licht und ich, und also ich soll da hin, obwohl ich keine Lust habe. Ne? Und wenn ich also morgens ins Büro gehe, und ich sehe da den anderen da irgendwie so ein bisschen verschlafen oder so und sagst, morgen und so, ne? Und dann, wie kann der jetzt mitbekommen, dass Jesus in meinem Herzen ist, dass ich eine neue Schöpfung bin, dass ich ganz anders ticke und funktioniere, wir im Grunde genommen auf zwei verschiedenen Planeten leben und er verloren geht und ich gerettet bin und er auch gerettet werden soll und mein Job ist es, ihn zu retten und vielleicht, sagen wir mal, innerhalb von einer Stunde, nicht? Weil es kann sein, dass es passiert zwischendurch was, der ist irgendwie, kriegt einen Unfall, macht irgendwas und oder ich selbst und ich habe dann nicht mehr die Möglichkeit, die frohe Botschaft weiterzugeben und der andere hat nicht mehr die Möglichkeit, diese Botschaft zu empfangen. Denn so brisant muss man sich das klar machen, ist die Situation. Die ist, also wir erleben ja unsere Gewohnheiten, unser Alltägliches, so sagen wir mal, der Wecker klingelt, man steht auf und es ist halt so und so und so und so. Das ist eine reine Illusion. Weil es kann in einer Sekunde anders sein. Es ist nicht selbstverständlich, dass wenn wir auf den Schalter drücken, dass das Licht angeht. Ne? Und in den allermeisten Teilen der Welt ist das auch gar nicht selbstverständlich. Da gibt es dann plötzlich Stromausfall und dann ist eben 8 Stunden lang kein Licht in Indien oder sonst irgendwo. Das ist also so, wie wir sind so derartig privilegiert und das einerseits Schöne, aber auch, ist eben, dass die Menschen sich unglaublich schnell an alles Mögliche gewöhnen, so auch, dass es ihnen gut geht. Und uns geht so fantastisch gut, dass man im Grunde genommen sowieso also 24 Stunden nicht reichen, um Danke zu sagen, dass es uns so klasse geht. So, das ist also eins, dass wir das immer im Bewusstsein haben sollten. Dass, und dann sage ich ja, Herr, also du bist ja in meiner Schwachheit stark und ich soll das Licht sein und ich kann es eh nicht und du sollst und willst es auch machen. Jetzt ist noch die Frage, wie können wir diese Verbindung eigentlich noch ein bisschen intensivieren? Und die muss ja eigentlich also immer noch mehr, weil ich will immer noch mehr. Und du willst auch noch viel mehr und du hast auch noch viel vor und wir haben wenig Zeit. Und dann gibt es im Grunde genommen nur eins, beten. Die ganze Zeit, ne? Herr, hilf, dass dein Wille geschehe, gebrauche mich so, wie du es für richtig hältst. Dein vollkommener Plan soll in Erfüllung gehen. Und dieses sich im Gebet führen zu lassen, das kommt einem manchmal komisch vor. Nicht? Also wenn ich 3-mal am Tag für meine Finanzen bete und das seit 6 Jahren, dann frage ich mich, ob es denn sein muss, dass es 3-mal am Tag ist. Es könnte vielleicht auch 2-mal reicht es vielleicht auch oder eigentlich 1-mal oder 1-mal die Woche. Aber und der Herr weiß es eigentlich ja sowieso. Und warum soll ich denn jetzt da jedes Mal sagen, Herr, bitte segne meine Finanzen? Und einmal, als mir diese Frage so ganz besonders bewusst wurde, im Gebet, dann sage ich, Herr, also ich weiß jetzt gar nicht, ob ich um Vergebung will, dass ich dich schon wieder belästige, so quasi mit der Bitte um den Segen für meine Finanzen. Zack, fiel mir das Kennwort, das Passwort für mein Online-Banking ein, was ich vorher verzweifelt gesucht habe, wo ich überhaupt nicht mehr wusste, wo ich das hatte. Und ich brauche das bestimmt, weil es wegen diesem Telefonbanking, da muss man das Passwort sagen und ich hatte es nicht mehr. Und in dem Moment, das war also im Grunde genommen eine ganz klare Antwort, das war Segen pur. Ne? Also weil es ersparte mir also unglaublich viel Zeit, Rumtelefoniererei und sonst was. Und ich dachte, ah ja, okay, das war wieder mal deutlich, dass ohne unser Gebet sich nichts bewegt und insbesondere jetzt die Hand Gottes und er das auch möchte. Und es ist im Grunde genommen so, das ist ja nicht unser menschlicher Impuls. Also im Grunde genommen, wir sagen, ja, also erstens habe ich sowieso keine Zeit vielleicht und keine Lust jetzt zu beten oder habe ich mal oder habe ich mal nicht. Und so ein bisschen mehr nach dem Lustprinzip und sich diese Zeit freizuschaufeln und zu sagen, nein, ich bete jetzt und ich stelle alles Mögliche an, ist, also mir kommt so das Wort dabei in den Sinn, wir demütigen uns. Ne? Also ist es für mich ein Akt der Demütigung, wenn ich dann also sage, okay, ich nehme die Zeit und ich gebe dir alle Ehre und setze dich an die erste Stelle und vergib mir alles, was nicht von dir ist und wo ich gefehlt habe und wo ich nicht in deinem Willen gewesen bin und hilf mir noch viel mehr, deinen Willen zu tun. Und das 1, 2, 3 Mal täglich und das jeden Tag und vielleicht wäre es gar nicht so notwendig, also man muss immer sehen, dass man dabei dann also auch wirklich diese Freude hat oder ich meine, sie kommt ja dann auch, der Herr sieht uns ja auch, aber ich glaube, dass der Herr das auch möchte, dass wir unser Menschliches eben einfach unterordnen und das ist auch gut so, weil so funktionieren wir dann auch richtig, weil wir sind so angelegt, dass der Herr an der ersten Stelle ist. So sind wir nun mal geschaffen. Er hat uns schließlich so gemacht. Und er hat das also mit gutem Grund und hat uns ganz vollkommen so geschaffen, dass wir eben nicht aus unserem eigenen funktionieren. Und immer hakelig wird es in dem Moment, wo ich das so vergesse und denke, ach, das ist ja klasse, ne? Und dann fällt mir noch ein, ich mache das und dann mache ich das womöglich und dann merke ich irgendwann gar nicht mehr, dass ich jetzt aus meinem Menschlichen etwas tue und eben nicht den Herrn an die erste Stelle gesetzt habe. Also das, wo es so allgemein ist, also jeder mag es auf seine Situation so ein bisschen übertragen. Ich kenne das jedenfalls so von mir. Ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte erzählt habe. Eine, die mir sehr eindrücklich in Erinnerung ist, dass ich hatte es gestern Abend in einem Chapter erzählt, wo eine Frau kam und wegen ihres Babys, was mit einem großen Hirntumor in Los Angeles auf der Intensivstation lag und so, und sagte, ja, wir beten schon seit Wochen und Monaten und alle beten für das Kind und das wird jetzt aber sterben und die Geräte werden abgeschaltet. Und ich dachte, na gut, dann, das tut mir auch sehr leid, vielleicht sollte ich jetzt für die Frau beten, dass sie das besser tragen kann. Und dann irgendwie den Impuls hatte, oder mindestens die Frage mir kam, oder soll ich auch nochmal für das Kind beten? Und sie sagte, ja, das, ja, können Sie eigentlich auch mal machen. So. Und dann da hatte ich die Hand auf die Schulter gelegt und gebetet und in dem Moment den Eindruck gehabt, dass der Herr genau in diesem Moment das Kind, 2, 3, 4 Wochen alt, anrührt. Und das eben dann auch sich bestätigt hat, so ein paar Tage, 2 Wochen später, dann sie unter Tränen kam und, Sie glauben gar nicht, dieser Tumor ist kleiner geworden, das Kind fängt an zu sehen, die Geräte sind abgeschaltet, es wird jetzt eine Chemotherapie bekommen und das ist ja alles sagenhaft. Und wenn ich jetzt nicht für das Kind mitgebetet hätte, vielleicht wäre es tot inzwischen. Und es ist, also es kommt wirklich auf uns jeden Einzelnen an, dass wir unseren Job tun. Ja. Das ist mir ganz wichtig, dass bei all den Zielen, also zum Beispiel, mein Ziel ist, den Namen des Herrn ganz groß zu machen und also ein Segen für die ganze Stadt zu sein und dass die Praxis so groß wird, dass sie weit über die Stadtgrenzen bekannt wird und die Menschen von überall herkommen. Der Herr hat das auch so in verschiedenen Prophetien und, sagen wir mal, geistlichen Bildern bestätigt. Und das ist so mein Ziel, so irgendwie, ne? Und jetzt, so mein Alltag ist aber, dass ich von morgens bis abends in der Praxis sitze, wenig meine Familie sehe und in jeder Minute mich fragen muss, ob ich jetzt gerade die Blume am Wegesrand sehe oder ob ich irgendwie so ein bisschen so in meinen Fantasien und meinen Visionen bin. Und beides ist richtig. Aber es ist eben auch richtig, dass wir wirklich da, wo wir vielleicht gar nicht so von selbst hingehen würden, so wie das jetzt bei dem Freund und Bruder war, und da mir fallen da noch 2 andere Geschichten ein, die so in die ähnliche Richtung gehen, dass wir dort das Wort Gottes hinbringen und dann auch erleben dürfen, dass Menschen plötzlich einen Hunger und einen Durst nach Gott bekommen, den sie schon so unterschwellig hatten, aber nicht so zum Vorschein gekommen wäre, wenn wir nicht uns hätten gebrauchen lassen. Und wahrscheinlich wären viele hier zum Beispiel gar nicht hier, wenn nicht irgendjemand mal plötzlich ihnen von Jesus erzählt hätte. Und jeder hier kann sich mega dankbar schätzen, dass er hier ist heute Morgen. Und diese Situation im Leben aber hat euer aller Leben verändert. Und nun ist es unser Job, unsere Aufgabe, genau so eine Situation für jemand anderes oder noch für viele zu schaffen, damit die Ernte groß wird. 2 Beispiele, wo man so diese Gratwanderung zwischen menschlichem und nicht der Führung des Herrn so ein bisschen erkennen kann, möchte ich euch geben. Genau genommen eigentlich 3, weil mir es eben während der Anbindung und auch heute Morgen noch ein drittes eingefallen. Das eine ist der Umbau meiner Praxis, weil die Platz aus allen Nähten und ist wirklich extrem, man könnte sagen, erfolgreich für den Herrn, weil da sind so viele Menschen und Faktoren, die da mitwirken und letztlich ist es alles der Herr, der das so führt, dass vor 2 Wochen das erste Mal sich eben 5 Menschen in der Praxis gemeldet haben, oder die ihr Leben Jesus übergeben haben. Der eine hat richtig geklopft und sagte, kann ich hier mein Leben Jesus übergeben? Meine ich, ja, das machen wir auch. Und dann, wann denn? Ja, jetzt. Wie, hier, jetzt? Ja, jetzt, hier, sofort. Mitte 70-jährige Dame. Und dann meinte ich, ja, gut. Ja, können Sie das Übergabegebet für mich sprechen? Und ich, ja, ich hatte das aber noch nicht verstanden. Aber ich hatte es so in Erinnerung, so in etwa, wie das so geht. Und dann, gut, ja, dann, okay, dann. Und hinterher, so, jetzt habe ich auch Frieden. Also das war, aber vorher war so eine Unruhe und das, ich bin ja jetzt so Mitte 70 und wer weiß, wie lange ich noch lebe. Und ich wollte es einfach nochmal festmachen, ich wollte es nochmal auf den Punkt bringen, aus einer Landeskirche, also wollte jetzt also auch nicht die Gemeinde, also wollte nicht plötzlich die Gemeinde oder so, sondern es war irgendwie, es war ihr eine Not, war ihr ganz wichtig, dass sie ihr Leben nochmal ganz konkret und wörtlich explizit Jesus übergeben hat. Und dieser Umbau, der ist jetzt ein Jahr verzögert. Fertigstellung sollte Februar 2007 sein. Es wird jetzt Februar, März 2008. Und es ist unglaublich, wie viel Mist da gebaut wurde. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Also es ist zum Beispiel viermal tapeziert worden und obwohl das alles Trockenbau, also es ist alles neu, ist es so krumm und schief, also mit Beulen in den Wänden, das ist haarsträubend. Nach dem vierten Mal, das ist mit so Glasfaser heißt das, glaube ich, so, und dann wird das dann gestrichen, aber eigentlich sollte es vorher gespachtelt werden und geschliffen, was nicht gemacht worden ist, auch nach dem vierten Mal nicht. Und dann die Maler dann sagen, so, jetzt muss aber auch mal gut sein, also wir finden das in Ordnung und wir kommen auch nicht wieder. Also, wobei ich nicht der Auftraggeber bin, sondern der Vermieter, und der Vermieter sagte, das ist in Ordnung, ich finde das auch gut so. Und schon in einem prophetischen Seminar, in dem ich ja auch bin, dann einer sagte, ich verstehe, ich habe ein Bild für dich, Arne, ich sehe dich da umgeben von Wänden und da sind überall Beulen drin. Und ich sage, du, das hat dir der Herr geschenkt, sie kannte mich ja nicht. Genauso war ist es, wenn man bei der Praxis geht, also durch die Neubau, das glaubt man nicht, also das hier ist ja gerade, ne? Und das sind überall Wellen drin und ich verstehe es einfach nicht. Und dann musste da ein Träger eingezogen werden, weil das und wegen der Statik und überhaupt, also und dann haben sie gesagt, ja, ein 26er T-Träger, wer es kennt, also das sind also richtige Klopper, so 5-6 Meter. Und dann haben sie den da so reingezogen, und dann, ja, aber die Wand hat das ja gegaspelt, und das hält das irgendwie gar nicht, oder Sandstein, oder ich habe keine Ahnung. Während sie den Träger da reinlegen wollten als Auflage, nee, das geht nicht, da müssen wir ganz schnell noch einen Querträger. Vermieter ist im Urlaub, ja, wie machen wir denn das? Ja, also, nee, dann brauchen wir jetzt noch einen 24er T-Träger quer. Und dann haben sie den da reingepinnt, und dann kam der Vermieter vom Urlaub und sagte, was ist denn das? Ne? Und vor allen Dingen schon war das dann so eingehängt, dass die Lasten, also die Wände da drüber, genau daneben waren, also überhaupt nicht die Last abgefangen hatte. Akute Einsturzgefahr, sofortiger Baustopp und jetzt läuft hier gar nichts mehr. Und dann, ja, und der Bauleiter, ja, der war im Urlaub auf irgendeiner Segeljolle da auf der Ostsee und war telefonisch nicht erreichbar, hatte auch keine Übergabe gemacht, war erst mal 10 Tage. Das waren jetzt also schon durch diese ganzen Verzögerungen, weil vorher war der Vermieter im Urlaub, 3, 4, 5 Wochen. Und so kam also eins zum anderen. Und dann haben wir dem Rohbauer gesagt, also jetzt bitte beim nächsten Mal, wenn du in den Urlaub fährst, dann mach bitte eine Übergabe. Und ja, mach ich. Wieder nicht. 10 Tage Stillstand und ja, keiner weiß, ja, der Bauleiter ist im Urlaub. Aha, hat er keine Übergabe gemacht, ja. So, und dann der Chef von ihm, ja, und über Weihnachten und Neujahr, selbstverständlich sind wir da, das ist klar, das geht dann weiter. Diese ganzen Stemmarbeiten bei laufendem Betrieb in der Praxis ist nicht so schön, lieber so nachmittags, Freitagnachmittag, Samstag, Sonntag irgendwie, das kriegen wir schon hin. Dann treffe ich den Bauleiter, also den Vorarbeiter da quasi, dann sagt ich, ja, schön, dass Sie jetzt auch über die Feiertage dann da sind. Wieso? Wir sind alle im Urlaub, da ist keiner da. Wir kommen also frühestens 2. Januarwoche wieder und wir arbeiten sowieso immer nur bis Freitagmittag und nachmittags oder abends oder sonst wie, das kommt gar nicht in Frage. So, ne? Und diese Situation jetzt nach 10 Monaten, und ich hatte das Interessante bei der Geschichte, war, dass ich immer Frieden hatte mit dem Herrn, ne? Weil ich habe es ja jeden Tag dem Herrn immer wieder gegeben und Herr, bitte segne den Umbau und dein Wille geschehe und es ist deine Praxis, es ist heiliger Boden und du machst das alles. Ne? Und es passierte nur Mist, allerdings die Ergebnisse waren immer hervorragend, also bis auf diese Wände, sagen wir mal, das, was da sonst so an Räumlichkeiten fertig wurde, war fantastisch und erstaunlicherweise sowohl die Patienten, die ja auch teilweise Wartezeiten, also dafür haben sie ja dann auch das Wort Gottes und so, wenn das eine Stunde dauert, haben also unglaublich viel Geduld und auch die Mitarbeiter, inzwischen 17 von damals 3, also sind weit, also es geht weiter, dass sie eben immer mehr werden, es sind so circa 200 Patienten am Tag, die da durchgehen, dass sie alle das mitgetragen haben. Und ich hatte auch Frieden, so irgendwie, und alle sagten, Mensch, wie machen Sie das so, dass Sie die Nerven haben, dass Sie, also diese Ruhe, also das verstehe ich überhaupt nicht, also ich werde schon längst wahnsinnig geworden. Sag ich, ja, gut. So, und dann passierte diese Geschichte, also der, wo ich dann gerade noch eben diesen Vorarbeiter getroffen habe und sagte, wieso, wir sind nicht da. Und da ist mir dann der Kragen geplatzt und ich hab die alle rausgeschmissen und also quasi alle Gewerke, die da so rummachten, also es war wirklich, also schon jedes Einzelne war so in der Art und Weise der Durchführung eine Belastung, aber so. Und habe andere Firmen genommen und seitdem läuft das wie am Schnürchen, ich habe aber keinen Frieden mehr und auch kein Geld mehr. Weil das war so, dass dadurch, dass ich so lange verzögert hatte, war die Finanzierung, die zum Teil über Darlehen natürlich gedeckt war, aber zum Teil auch aus Eigenmitteln, dann so, insbesondere der zweite Teil funktionierte, war dann so, dass dann ich durch die Einnahmen das immer decken konnte. Und ich war immer im Plus. Und es war alles gut. Nur, dass es eben nicht nach meinen Vorstellungen lief oder nach menschlichen Vorstellungen. Können wir alle anderen sagen, das eigentlich genauso. Das war unmöglich, was da lief. Nur, es war eigentlich alles okay. Nur, es dauerte eben ein bisschen länger. Jetzt geht das alles sehr schnell und dementsprechend schnell kommen auch die Rechnungen. Und jetzt muss ich sehen, dass ich das eben dann auch wuppe, was geht. Also es geht, es ist überhaupt keine Sache. Aber eine Situation, die ich vorher überhaupt nicht auf dem Zettel hatte. Dann habe ich Buße darüber getan, habe ich um Vergebung gebeten und habe gesagt, Herr, dein Zeitplan, deine Gewerke, alles, wie du das möchtest, aber bitte mach du das wieder. Ne? Und ich werde mich wieder unterordnen und werde dann nicht vorpreschen und irgendwie was aus dem eigenen machen wollen. Und seitdem habe ich wieder Frieden, mir vergeben. Und für mich war es eine Lektion, dass das, was wir uns so vorstellen, wie Dinge laufen, unsere Vorstellungen sind. Und wir haben unsere Vorstellungskraft auch genau dafür. Aber es ist nicht unbedingt so, wie die Wege des Herrn. Er hat eigene Wege, er hat höhere Wege, er sieht das, was wir nicht sehen. Und wir dürfen, und das ist das Schöne daran, ihm vertrauen, dass er ist einzig vollkommen gut. Er ist der Geber der guten Gaben, er versorgt uns, er liebt uns, wir sind seine Kinder. Es wird also alles gut gehen, wenn wir ihn ans Steuer lassen. Also das dürfen wir tun. Zweite Geschichte, das sind 40 Minuten, war so Silvester, Silvesterfeier. Da hatte ich so die Vorstellung, so um 10 Uhr ins Bett und so. Und meine Frau ist jetzt also zum dritten Mal schwanger und jetzt im 8. Monat und war halt auch nicht so eine große Lust. Und wir hatten den Eindruck, ein Freund von uns, der auch in diesem Bauding steckt, also Architekt, und sie kennt einen Jugendfreund, der Jesus aber noch nicht so richtig in sein Leben gelassen hat, obwohl er schon einiges von ihm und mit ihm erlebt hat, einzuladen. Wir sollten ihn einladen. Okay, haben wir gesagt, gut, Herr, wenn es dein Wille ist, dann laden wir ihn ein. Dann kam dann ein Anruf von ihm und sagte, ja, und übrigens eine befreundete Familie, die möchte mit uns mitfahren, ist es okay, wenn wir die mitbringen? Okay. Dann ein paar Tage später noch ein Anruf. Übrigens, diese Familie hat auch noch eine befreundete Familie und die wollten fragen, ob die auch mitkommen können. Nein. Dann haben wir gesagt, nee, dann nicht. Dann macht ihr euer Silvester wunderbar. Da sind wir froh, dass das so gekommen ist, weil jetzt ist das Maß überschritten und jetzt machen wir halt unser Ding, so wie wir das uns vorstellen, ganz in Ruhe. Die wollen sowieso alle nur knallen. Also es sind ja keine gläubigen Geschwister, mit denen man da im Gebet oder viel schön ins neue Jahr, sondern die, es ist halt laut und wird viel geknallt und wird viel Alkohol getrunken und geraucht und also so wie man das eigentlich, also war ich jetzt also nicht heiß drauf. Und wieder schien alles okay zu sein, nur ich hatte keinen Frieden mehr. Mist, dachte ich, es hätte so schön sein können. Und wir bewegten das also noch weitere 2, 3, 4 Wochen irgendwie, das zog sich so hin. Da habe ich gesagt, komm, es hat keinen Sinn, wir laden wieder ein. Und dann angerufen, ja, also ihr könnt doch kommen. Ja, toll, klasse, das ist ja wunderbar, ne? Und also große Freude. Und dann habe ich gesagt, und die kommen tatsächlich alle? Na, also eine, die letzte Familie, die hat ja dann abgesagt in der Zwischenzeit. War schön, aber die anderen ja und so. Aber die seien auch sehr anstrengend und wir sollten schon mal drauf vorbereiten und das wäre auch nicht einfach mit denen und so. Okay, es ist ja Silvester. Das tragen wir schon irgendwie. Und dann waren sie halt alle da. Und es war so, wie wir es erwartet hatten. Es war wirklich also nicht so schön. Also die Frau war sehr anscheinend. Und der Mann ging eigentlich. Also er benahm sich relativ unauffällig so. Sie trank von Anfang an recht viel und erzählte und es war laut und also es war also so, also man, es waren eigentlich auch keine so tollen Gespräche. Ich habe dann angefangen mitzupicheln so ein bisschen, auch ein bisschen mehr als ein bisschen. Stand dann auf der Terrasse, rauchte dann auch so mit den Zigaretten mit und unterhielt sich so ein bisschen und das war kalt und ein bisschen ungemütlich und dann die Söhne von denen, die waren ein bisschen älter, also so um die 8, 9 Jahre und die knallten also unentwegt da mit den ganzen Raketen und Knallern. Und dann irgendwie, und auch hier, trat jetzt im Nachhinein das Besondere als Wirken des Heiligen Geistes auf einmal, also wir standen, also der Thomas, der Freund da von mir und dessen Bekannter und ich, wir standen also auf der Terrasse, hatten eine Zigarette in der Hand und einen Schluck rum. Und dann kamen wir irgendwie auf das Gespräch, dass der Thomas war mal angerührt worden, also eine dramatische Heilung, als wir für ihn gebetet hatten, was seine Hand anging. Die war innerhalb von einer Woche mit einer schwersten Brandverletzung komplett geheilt gewesen. Also es war wirklich so offenkundig wie nur irgendwas gewesen. Und wir kamen auf dieses Gespräch. Und dieser Jürgen, also dieser Mann, dreht sich um und sagt, Thomas, davon hast du mir noch nie erzählt. Was? Ihr habt gebetet und dann ist die Hand heil geworden? Das musst du mir erklären. Und das war der Anfang von einem bestimmt anderthalbstündigen intensiven Gespräch. Der sog das auf wie ein Schwamm. Er sagt, ja, ich bete auch jeden Abend, aber sowas habe ich noch nie gehört. Und was ist denn das mit Jesus und ins Leben lassen? Der war überhaupt nicht mehr, also der lief mir regelrecht nach und wollte alles wissen, was es über Jesus zu sehen. Und okay, ich meine, die Situation an sich aber war nicht so einfach. Aber trotzdem, es war ganz klar, also hier musste unbedingt, der wollte unbedingt das Wort Gottes hören. Und das hat er natürlich auch bekommen. Und das war eine so intensive Atmosphäre und so, ja, ich weiß ja nicht, also hinterher, jedenfalls war es so, dass mir wirklich die Tränen liefen, weil ich habe um Vergebung gebeten, dass ich so hartherzig gewesen bin, wer bin ich, dass ich weiß, was richtig ist, wo der Heilige Geist, der die ganze Zeit auf der Welt nach Seelen sucht, nach Menschen sucht, die gerettet werden können, die offen für das Wort Gottes sind, hier mir das aufs Herz gelegt hat, dieses Treffen. Und ich sollte jetzt das machen und ihm auch noch das Wort Gottes weitergeben. Und ich hatte überhaupt keine Lust. Und dann kann man wieder sagen, nach diesem Lustprinzip geht's nun mal nicht. Sondern es geht wirklich darum, was der Herr uns aufs Herz legt. Und das können manchmal ganz merkwürdige Sachen sein. Weil wir sehen ganz klar, wir müssen nach links gehen, weil da ist ja, das ist ja alles das, so ist es völlig klar nach menschlichem Ermessen. Und der Herr sagt, geh nach rechts. Und wir sehen überhaupt keinen Grund und überhaupt keinen Sinn, warum wir jetzt nach rechts gehen sollen. Und dann kann man sagen, okay, das probiere ich mal, das übe ich mal im Gehorsam, als Gehorsamschritt, dass ich nach rechts gehe. Und dann werde ich ganz, ganz genau aufpassen, was mir alles passiert, wenn ich nach rechts gehe. Und wenn es wirklich ein Eindruck war vom Herrn, dann dürfen wir gewiss sein, dass uns Wunder und Zeichen begegnen werden. Denn der Herr stellt sich zu seinem Wort genau so. Er sagt, wenn ihr meinen Willen tut, ich begleite euch, ich bin mit euch. Und im Grunde genommen ist er ja auch schon immer da, wo wir hinkommen und weiß genau, was sein wird. Also wir dürfen und müssen und sollen ihm da vertrauen. Das dritte Punkt, ist etwas, was ich euch auch gerne mitgeben möchte, weil es für mich so wichtig ist und weil ich glaube, dass es auch eine, ich will nicht sagen Falle ist, in die man leicht hineintappen kann, aber sagen wir mal so etwas, was einem so insbesondere so im Überschwang für den Herrn passieren kann. Und zwar war es mal so, also ich bin schon lange in der Edem mit großer Begeisterung im prophetischen Seminar. Ich finde das immer unglaublich, wenn Gott spricht und wenn das auch dann alles sich so bestätigt. Und also das ist natürlich eine Übungsfrage und wir üben das da regelmäßig. Das weiß ich, vielleicht gibt es das ja auch. Also jedenfalls ist es für mich, also es liegt mir total auf dem Herzen. Und wir hatten in der Edem einen Propheten, den Armando Sievert, der war, also hat eine sehr große Gabe, was das Prophetische anging, hatte auch im Grunde genommen war einer der Leiter in unserem Seminar, das wir sind eine große Gruppe von 20 Personen, die also sich regelmäßig treffen und mit Hausaufgaben, also eben im prophetischen Dienst stehen. Und der sagte, wir wollen ein Seminar machen. Und der Pastor Matthias, das ist nur so lange, warst du noch da? Also ich glaube, du warst gar nicht mit da, es war Matthias. Ja, das ja so, da war es doch. Die Zeit geht immer so schnell. Also jedenfalls sagte er, nee, das geht aus verschiedenen Gründen nicht. Und der sagte dann, ja, das macht nichts, das machen wir dann eben unabhängig von der Gemeinde hier und so. Und ich sagte, genau das machen wir. Also ich bin da so heiß drauf und 3 Tage Seminar, also eine richtige Schule dafür. Und das bieten wir an und das Interesse ist bestimmt groß. Und wir machen das. Und dann habe ich dann auch noch die Matthias gesagt, ich verstehe, dass ihr das hier nicht so gerne machen würdet, oder weiß ich auch nicht, ob ich das verstehe, aber auf jeden Fall ist es ja auch egal. Wir wollen nur Bescheid sagen, wir machen das. Ich suche so ein paar Räume in der KV, in der Gasteinsvereinigung, wo wir dann eben auch genug Räume haben. Wir rechnen so mit 100, 200 Personen mindestens. Es gab schon einige Seminare da in Hamburg, die so in diesen mit so vielen Interessierten waren. Und dann werden wir das mal dann eben so quasi parallel zur Gemeinde machen. Und dann war das so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, und Matthias sagte mir das auch, also ich habe das erstmal so zur Kenntnis genommen, dass wir dann aber nicht die Abdeckung der Gemeinde hätten. Und dann habe ich gesagt, ja, macht nichts. Und wofür? Ich hatte das damals noch nicht so richtig so gesehen, dass das notwendig sei. Und habe dann aber ein ganz schlechtes Gefühl gekriegt. Und hatte irgendwie das Gefühl, ich liege komplett daneben, egal wie toll die Sache ist. Also es geht nicht um die Sache ist bestimmt prima. Aber irgendwie habe ich keinen Frieden damit gehabt, dass Matthias, also unser Pastor, da nicht gesagt hat, ja klar, könnt ihr hier machen und wir machen das eben mit der Gemeinde und nicht nur die Räume, sondern eben unseren Segen habt ihr, macht mal. Und das war so stark, dass wir dann drüber sprachen, also mit dem Armando, dann hatte ich ihn angerufen und habe gesagt, also du, wir lassen das. Ich kriege da keinen Frieden drüber. Ich glaube, das ist so nicht richtig, so wie wir das machen. Obwohl es also nach menschlichen und sonst wie, also es gab keinen Grund, das nicht zu machen. Sondern dann bin ich zum Beispiel gesagt, wie soll das sein? Also wir wollen das lieber hier in der Gemeinde machen, aber jetzt dann müssen wir jetzt ganz neu ins Gespräch kommen, wie du das oder wie wir das hier unter einen Hut kriegen, die ganzen Interessen und von der Zeit und Organisation und was nicht alles. Aber also so einfach ist es nun scheint es ja doch nicht. Daraus ist dann was ganz Wunderbares entstanden. Das war dann nicht so, wie ich oder wir das uns gedacht hatten, so in irgendeinem Raum in der Stadt, dass man 3 Tage Seminar veranstaltet, sondern es ist dann auf eine wunderbare Weise ist das in die Gemeinde integriert gewesen, als Seminar auch mit Dienen von vielen, auch Gästen, die dann darüber zum Glauben gefunden haben. Es war also eine sehr fruchtbare Entwicklung, die allerdings vorausgesetzt hat wieder mal, dass ich diesem Gefühl von nicht im Frieden mit dem Herrn sein und irgendwo dieser Sprachen von Abdeckung und Segen von der Gemeinde und irgendwie muss ich dann im Nachhinein sagen, genau so war das auch. Also heute verstehe ich das und sehe ich das auch anders. Unbedingt braucht man das. Es ist quasi, ohne das geht das gar nicht. Aber damals war es eben ein Erkenntnisschritt, wie die Sache bei Gott läuft. Denn die läuft so, dass wir miteinander in eine Gemeinschaft gestellt sind. Also man spricht von einer Herde. Und da gibt es dann also eine Tierte, die sogenannten Schafe, das sind wir. Und ich finde diesen Vergleich also immer wieder unglaublich treffend. Weil man hat so seine Ideen, wie was sein kann. Und im Grunde genommen ist es aber so, Jesus ist unser Hirte. Und er ist der gute Hirte. Er ist der gute Hirte. Das heißt, er weiß genau, was wir brauchen. Er weiß genau, was wir wollen. Und er weiß auch, was sein wird. Er sieht mehr als jeder prophetische Eindruck von uns. Unser Wissen ist Stückwerk, aber er weiß alles. Und das ist, also auch in diesem Sinne, ist sein Plan vollkommen gut, dass wir als Gemeinde unter eine Leitung, die von ihm eingesetzt ist und sich ihm gegenüber verantwortet, der folgen. Und ich bin also jemand, der ist so sehr leicht, recht ungeduldig. Und ich möchte immer so, dann fällt mir das ein und das möchte ich machen und das will ich machen und das. Und dann sage ich, was? Ja, nächstes Jahr vielleicht. Und der Herr hat mir auch schon oft gesagt, zu meiner Zeit, nicht zu deiner Zeit. Und dann darf ich dann sagen, okay, dann entspanne ich mich jetzt mal wieder und gut, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Das ist etwas, was ich schon so oft gesehen habe und was mir auch jetzt so auf dem Herzen liegt, euch das mitzuteilen. Dieses Geschenk der Einheit in der Gemeinde, das ist ein ganz großes, ist ein, auch ein großes Vorrecht. Und so zum Beispiel meine Eltern, die würden sagen, also überhaupt, also ich bin unglaublich gläubig und ich, also für den Herrn und was Jesus alles macht und wenn es mir um eine Heilung geht, dann fahre ich dorthin und dort wird für mich gebetet. Aber also sonntags in eine Gemeinde zu gehen, das brauche ich einfach nicht. Das stimmt nicht. Also da bin ich mir ganz sicher, dass das nicht stimmt. Das wissen Sie noch nicht. Ich denke, ich hoffe, dass Sie das irgendwann erfahren. Und so sind wir Menschen eigentlich ja so vom Menschlichen eben. Wir müssen nicht unbedingt jetzt uns dann, also nicht nur da, dass wir jeden Tag beten und den Herrn an die erste Stelle setzen, sondern dass wir dann auch noch sonntags früh aufstehen und den einzigen Tag, wo wir ein bisschen länger schlafen können und dann in die Gemeinde gehen. Ja, das ist gesund. Das ist so, wie der Herr uns sieht, was gut für uns ist. Und das haben wir, also meine Frau und ich damals ja schon ganz am Anfang probiert, dass wir gesagt haben, das wollen wir. Also es ist so anstrengend, dieses frühe Aufstehen am Sonntag, wo der einzige Tag ist, wo man so viele Stunden arbeitet, mindestens 80 bis 100 Stunden in der Woche und dann noch am Sonntag früh aufstehen. Das muss wirklich ein Bringer sein, sonst gehe ich da überhaupt gar nicht erst hin und mache über CD oder Fernsehen oder sonst was. Und wir haben jedes Mal die Erfahrung gemacht, es ist ein Bringer, wenn ich sonntags morgens in den Gottesdienst gehe. Ich brauche das so doll, dass ich sonntags zweimal in den Gottesdienst gehe. Und weil, wie Luther sagt, also ich muss viel arbeiten, also muss ich viel beten. Und das möchte ich euch mitgeben, dass ihr euch wirklich ausstreckt und egal wie es euch geht oder egal wo ihr denkt, oh nee, diese Situation, diese Umstände und das ist also auch nicht so klasse und hier, oh, 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 der Herr weiß das sowieso. Und er weiß auch das, was sein wird. Und das, die einzige Möglichkeit, wie wir was in unserem Leben und im Leben unserer Nachbarn verändern, was wir tun sollen, ist, uns noch mehr auf das Wort Gottes zu stellen und uns darin üben, ihm die Führung zu überlassen und die Gemeinschaft genießen, die wir haben dürfen, als eins der Geschenke von ihm und überhaupt mitzubekommen, dass er einfach nur fantastisch ist und das Beste für uns ist, dass wir seinen Willen tun und uns von ihm führen und leiten lassen, ihn an die erste Stelle setzen. Das ist, glaube ich, das, man könnte sagen, das Erfolgsrezept für ein wirklich frohes und freudvolles Leben, zu dem wir ja alle auch berufen sind. So, Herr, segne euch.